Gespräche über Gegenwart, jenseits von Glaube oder Unglaube. RevLab. Eine Schamanin mit rotem Kopftuch und Gewänder aus Brennnesseln und Schwanengefieder, mit denen man Grenzen überwinden kann. Das findet sich in diesem Buch »Bis wir Wald werden« von Birgit Mattausch. Birgit, wie wunderbar, dass du bei uns bist hier beim Podcast-Festival des RevLab Expedition Wirklichkeit.
Ich freue mich auch sehr. Danke, Johanna, für die Einladung.
Im Klappentext steht ein Familienroman, der vom Wurzelschlagen auf betoniertem Terrain erzählt. Es ist ein Buch, da geht es um Träume und Trauma und eben auch um die Schwierigkeit, irgendwo anzukommen, als Mensch generell und speziell als Flüchtling, als Migrant oder Spätaussiedler. Birgit, trotz Bahnchaos bist du doch gut dann letztendlich bei uns angekommen.
Ja, ich bin unethischerweise geflogen von Hannover nach Zürich. Und ich dachte auch kurz, es könnte so ganz glamourös sein. Aber ich kann euch sagen, der Flughafen Hannover ist nicht glamourös. Wie insgesamt die Stadt ja nicht so.
Hannover,
aber ich bin da.
Hannover-Langenhagen, der auch in genau. eine Rolle spielt, weil dieses Buch ist ein Buch über Spätaussiedler, sogenannte Russlanddeutsche. Und viele sind da offenbar in Hannover-Langenhagen angekommen.
Ja, weil ganz viele, also weil die meisten, es gibt in Niedersachsen ein Durchgangslager, das heißt Friedland. Und da sind fast alle russlanddeutschen Leute, die eingewandert sind, waren erstmal Tage, Wochen dort, um damit die Personalien aufgenommen werden und so weiter. Und die geflogen sind, sind deshalb öfters über Hannover-Langenhagen geflogen.
Euch erwartet heute eine Lesung. Birgit hat drei Ausschnitte ausgewählt aus dem Buch, ganz vorne, in der Mitte und gegen Ende. Also selbst die, die das Buch nicht gelesen haben, kriegen einen schönen Überblick. Ich habe beim Wiederlesen gemerkt, wie unglaublich dicht das geschrieben ist. Ich würde sagen, ein poetischer Roman, sehr aus der Sprache heraus geschrieben. Und ihr werdet da wirklich einen sehr, sehr tiefen Einblick heute in dieses Buch bekommen. Ich darf Birgit jetzt vorstellen, viele werden dich sowieso kennen. Du hast evangelische Theologie und Germanistik studiert und bist Pfarrerin. Das charakterisiert dich noch nicht hinlänglich. Ich habe mir da noch ein paar andere wichtige Punkte rausgeschrieben. Du bist die einzige Pfarrerin, die ich kenne, die ihr Büro in einem Literaturhaus hat. Im Literaturhaus Hildesheim, da sieht man schon diese literarische Affinität von dir. Dann bist du als Frau Auge im Netz unterwegs, sehr aktiv, streitlustig, kommentierend, aber auch mit so poetischen Miniaturen durchbrichst du eigentlich diese Social-Media-Logik, bringst da wirklich einen anderen Vibe, eine andere Stimme ein, das bewundere ich sehr. Deine E-Mails, wenn man E-Mails von dir kriegt, ist eigentlich immer der Zusatz dabei, von meinem Kaffeefilter gesendet. FAZ hat dir ein ganzseitiges Porträt gewidmet und dich eine besondere Frau Gottes genannt, weil du mit deiner Entspanntheit viele Leute begeistern kannst, auch außerhalb der engeren Kirchenbubble, steht in diesem Beitrag. Am Evangelischen Kirchentag ist mir aufgefallen, da gab es wie so eine Verabredung, Birkenstock zu tragen und Funktionskleidung. Und Birgit ist mit einem bodenlangen rosa Kimono dort herumgeschwebt.
Geschwebt wäre eigentlich noch schön. Ja, ich hätte ja immer so gern so ein Hexenwesen, wisst ihr? Ich arbeite dran.
Und du bist eine Sprachkünstlerin. Du unterrichtest auch zum Beispiel im Atelier Sprache in Braunschweig. Aber dies hier ist dein erster Roman. Ich habe so ein bisschen die Vorphase mitkriegen dürfen. Und ich hatte das Gefühl, du bist schwanger gegangen mit diesem Inhalt. Ich habe das Gefühl, der Inhalt hat dich als Medium ausgesucht. Ist da was dran? Der wollte geschrieben werden.
Ach, das ist schön gesagt. Ich würde es vielleicht nicht so groß sagen, aber Ja, also der Anlass anzufangen zu schreiben war, dass ich diese Geschichten und diese Menschen, um die es da geht, dass ich deren Erfahrungen im größeren Publikum wie zugänglich machen wollte oder so. Oder außerhalb der russlanddeutschen Community, es ist von der Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen wird, diese Geschichten, die mich einfach in meiner Zeit als Gemeindepfarrerin sehr, sehr berührt und bewegt haben und beeindruckt. Ja, und das war so der Schreibanlass. Und dann habe ich mit sehr vielen Selbstzweifeln sehr viele Jahre daran geschrieben. Es sieht so dünn aus, aber es hat sehr lang gedauert, ja.
Du hast mit den Spätaussiedlern, so kann man das sagen, oder? Hast du gelebt in einem der Hochhäuser? Ich habe in der Zeit auch in Deutschland gelebt. Das ist so am Stadtrand. Das sind, die kommen hier an, dann in Deutschland. Das sind prekäre Verhältnisse zunächst. Und sie wohnen eher außerhalb der Innenstädte. Und in so einem Hochhaus hast du mit denen gelebt?
Ja, in Deutschland gibt es fast jede Kleinstadt halt irgendwie so ein Hochhausghetto, was irgendwann mal für die besseren Leute gebaut wurde, die mit Blick über die Schwäbische Alb leben sollten. Und in den 90er Jahren war das dann immer so in und dann sind viele migrantische Leute dahin gezogen. Und in dem Stadtteil, wo ich war, waren eben sehr viele russlanddeutsche Leute. Es gab dann auch welche, die von dort weg und in Einfamilienhäusern und so. Aber das Milieu, was ich teilweise so kenne, das ist ja, darüber werden wir auch noch sprechen, dass es ja nicht die eine Geschichte gibt oder das eine Milieu. Aber die Menschen, mit denen ich zu tun hatte, die haben oft in kleineren Wohnungen gewohnt und so. Aber in sehr schönen schwäbischen, sehr ordentlichen Hochhäusern. Ja.
Bis wir Wald werden, das ist ein weites Deutungsspektrum, was sich da auftut. Ich würde mir für mich denken, ja, schön, aber hoffentlich ist es für mich noch ein bisschen hin bis zu diesem Punkt. Erklär uns doch, wie du auf diesen Titel gekommen bist und wie du den selbst verstehst.
Also ganz lang hieß bis heute, eigentlich heißt es dieser Ordner, in dem man ganzen Schreibsies drin sind, die dann zu dem Buch wurden, heißt Betonwald, immer noch auf meinem Laptop. Und so hieß das Manuskript eigentlich sehr lang. Und meine Lektorin hat dann gesagt, na, damit kann man ein tolles Cover machen, aber irgendwie ist das Wort zu hart, weil der Text viel leichter und schwebender so ist. Und dann haben wir ganz lang, der Verlag wollte gern, wir sind aus dem Frühling gekommen und ich habe gemerkt, ach, das passt irgendwie nicht und so. Und wir haben ewig rumgemacht, ich habe ganz viele Vorschläge gemacht und schließlich ist es das geworden und das ist auch eine Zeile oder eine halbe Zeile aus dem Buch und ich weiß interessanterweise noch, dass es war so ein ganz kleiner, ich habe immer so Schnipsel geschrieben, ja, nicht so eins, nicht so durchgängig und das ist aus so einem kleinen Schnipsel, ich weiß noch, dass ich den geschrieben habe und dachte, ich schreibe gerade was, das verstehe ich selber nicht richtig. Aber ich glaube, das bedeutet was. Und das ist zu dem Titel geworden. Und ich habe so bewegende Rückmeldungen auf diesen Titel. Also ich hatte erst vor kurzem eine Lesung, wo zwei junge russlanddeutsche Frauen da waren, die erzählt haben von ihrem Vater, der Künstler ist und der ganz viele Baumstämme malt, die aber abgeschlagen sind und aus denen kein Wald mehr wird. Also eine Bearbeitung von den Traumata, die er erfahren hat in der Sowjetunion. Also das ist zum Beispiel passiert. Und eine andere Moderatorin bei einer anderen Lesung hat ein Bild mitgebracht, das ihrem Großvater gehört hat und hat gesagt, es gibt noch drei Sachen, die es von ihm gibt. Und er ist Wald geworden. Also er ist in Kasachstan in einem Wald verscharrt worden. So. Und genau, und dann habe ich gemerkt, also was du sagtest mit diesem Medium, das ist mir fast ein bisschen unheimlich oder so groß, will ich nicht von mir sprechen. Aber wie, dass ich was gespürt habe, dass da was drin ist, was ich gar nicht richtig weiß, aber es war da und ich bin jetzt total dankbar, dass wir, also die tolle Lektorin und ich zusammen uns für diesen Titel entschieden haben. Ja.
Ich kenne das von dir schon, dass du da etwas bescheiden drüber sprichst. Du selber bist ja auch keine Russlanddeutsche. Du schreibst sozusagen über eine andere Community. Es gibt, glaube ich, so eine Berührung in der Sprache ein bisschen. Man muss dazu sagen, die Russlanddeutschen, die ersten sind unter Zarin Katharina II., also da sind wir im 18. Jahrhundert, sind die ausgewandert. Heute würde man sagen Wirtschaftsflüchtlinge. Sie sind angeworben worden als Siedler.
Ja, und teilweise aus religiösen Gründen, so dass sie da ihre, also mennonitische Gruppierung zum Beispiel, dass sie da eben dann einen Vertrag hatten, dass sie auch keinen Wehrdienst leisten müssen und so. Das war so eine Möglichkeit. Wie manche sind nach Amerika und manche sind in die Sowjetunion. Also Russland im Sinne von das, nicht das jetzige Russland, sondern das russische Zarenreich.
Und die kamen aus der pfälzischen Gegend, aus Süddeutschland. Die haben ihren deutschen Dialekt mitgenommen. Und ich sag gern, der ist dann wie in so einem Gurkenglas da an der Wolga, tausende Kilometer entfernt, so konserviert worden. Und mit dem kamen die dann wieder zurück, so 200 Jahre später. Und da gibt's aber zu deinem Dialekt so gewisse Berührungspunkte.
Genau, ich bin Schwäbin, ich verstehe es. Mhm.
Ziemlich zu Beginn des Buches steht der Satz, lass die Männer über Politik reden. Das sagt Oma Else. Es klingt so ein bisschen nach Gender-Klischee, aber die Frauen in deinem Buch, und die Frauen sind hier die wesentlichen Handlungsträgerinnen, haben tatsächlich Wichtigeres zu tun. Die flicken so das transgenerationelle Gewebe, diese, haben wir schon angedeutet, Wunden, späten Verletzungen oft in den Enkelgenerationen immer noch spürbar. Frauen sind die Handlungsträgerinnen, aber durch dieses Buch gehen auch Kampfhundehalter und Putin-Versteher und wahrscheinlich auch AfD-Wähler. Jetzt würde ich dich fragen, Birgit, welche Schwanenfeder hat dich gestochen, dass du dieses Thema angefasst hast?
Ja, eben wie gesagt, ich habe die Geschichten von diesen Menschen in dieser Gemeinde, ich habe die bei vielen Beerdigungsgesprächen, bei Traugesprächen, bei Taufgesprächen von meinen Konfirmandinnen und so gehört und habe gemerkt, es gibt so ein wenig Wissen darüber in der Mehrheitsgesellschaft. Ich wollte eben was dazu beitragen und heute würde ich es vielleicht gar nicht mehr schreiben, weil heute sind sehr viele Bücher entstanden. Also zu der Zeit gab es keine, also auch so literarische Bücher zu dem Thema. Und mittlerweile sind sehr viele aus der Community entstanden. Ich bringe, wenn ich nicht gerade fliege, bringe ich immer so einen riesigen Stapel mit normalerweise. Vielleicht würde ich es heute gar nicht mehr schreiben, aber jetzt ist es da und es ist vielleicht auch gut. Ja, aber manchmal habe ich schon gedacht, also im Nachhinein denke ich schon, das war vielleicht echt ein bisschen sehr tollkühn, das zu tun. Aber ich hatte ganz tolle Begleiterinnen, also vor allem eine ganz tolle Begleiterin, die so sind, also eine russlanddeutsche junge Kollegin, mit der ich ganz früh über das Projekt sprechen konnte und die mich sehr bestärkt hat, das zu machen und auch das letzte Okay gegeben hat und mir noch Sachen verbessert hat und einfach die erste, die war, die gesagt hat, ja, ich fühle mich gesehen dadurch, bitte mach das so, bitte. Ja. Und so kam es eigentlich, dass ich mich getraut habe.
Wir sind ja hier auf einem Podcast-Festival. Inzwischen gibt es auch Podcasts von der Enkelgeneration, zum Beispiel Steppenkinder, die genau diese Schicksale thematisieren.
Ja, ich glaube, da ist jetzt gerade so ein Kairos, dass jetzt so diese jüngere Generation, also eine jüngere linke Generation nach vorne tritt und anfängt zu sprechen. Und das ihren Altersgenossinnen dadurch möglich macht, auch in den Familien anzufangen zu sprechen.
Ja. Also du hast einen Nerv der Zeit getroffen und kein Problem gehabt, einen Verlag zu finden. Du konntest unter mehreren auswählen. Und ich glaube, jetzt sind wir wirklich so weit. Jetzt würden wir gerne den ersten Abschnitt hören von dir.
Okay. Jetzt Spickzettel hier hinlegen. So, ich lese vom Anfang. Aber Spoiler, ich lese ja später noch vom Ende. Also ist man kann es auch irgendwo aufschlagen und irgendwo anfangen. Aber es fängt so an. Unser Haus hat 323 Fenster. Früher taten Nelly, Vitali und ich so, als wären die Fenster Augen. Etwa 87 von ihnen sind eigentlich immer geöffnet. Die geschlossenen haben Lieder aus weißer Synthetikspitze, aus Fadenvorhängen, gelbem Satin, geriffelten Jalousien, grauen Rollläden. Manche haben Hornhaut-Tattoos, Einhörner, Regenbögen, Sonnenblumen aus Window-Colors. Direkt hinter den Augen Orchideen aus Stoff, Rosen aus Plastik, E.T. in Plüsch will nach Hause. Felek, Babuja, Lilly, Oma Elsa, Valentina, sie alle putzen die Fensteraugen regelmäßig, um danach die Vorhänge wieder zuzuziehen, um sie aufzuziehen, die Fensteraugen zu öffnen und hinunterzurufen, wie früher schon, kommt. Es gibt Waffeln, Tide, Eis, Germany's Next Topmodel, Pelmeni, Hausaufgaben, Schlaf, ein Zuhause. Wir wohnen in Babuljas Küche. Sie ist klein und sie ist groß. Klein, weil sie eine Hochhausküche ist, ein in Beton gegossener Raum zu einer Zeit, als man Wohnküchen für überholt hielt und Fertiggerichte die Verheißung der Zukunft waren. Küchen wie Nischen in Raumschiffen. Eine Zeit, in der Babulja noch immer auf den Urgroßvater wartete und auf den Frühling. Tausende Kilometer entfernt von diesem Ort hier, an dem die Betonplatten zu dem zusammengesetzt wurden, was dann ihre Küche war. Groß, weil es eben Babuljas Küche ist. Das Herz unseres Hauses oder sein Magen, seine Vorratskammer, vollgestopft mit Salzgurken, Schinken, dem Samovar, mit von der Decke hängenden Büscheln von Salbei. In den Hängeschränken Fische in Dosen, Tomatenpflänzchen am Fenster. Die Küche hat einen Tisch, um den wir sitzen und Vareniki rollen und kleben, Tee trinken, Zwiebeln hacken, deshalb weinen, an dem ich früher Hausaufgaben machte und Vitali sie von mir abschrieb. Und eigentlich war das alles gar nicht möglich, denn die Küche war viel zu klein für all das und ist es noch. Gut möglich dagegen, dass Onkel Fladi eine Wand mit dem Vorschlaghammer herausgehauen hat, dass Oma Elsa gesagt hat, ihr seid verrückt, wenn das Haus zusammenfällt, dass das Haus nicht zusammengefallen ist, dass überhaupt niemand es bemerkt hat, denn schließlich ist es verboten, Küchen größer zu machen. Gut möglich aber auch, dass wir eingezogen sind und Babulja sagte, hier ist die Küche, den Herd hierher, Fladi. Dass Onkel Fladi sagte, das ist das Wohnzimmer, Babulja. Und Babulja, wir brauchen ein Wohnzimmer, das so groß ist. Und Onkel Fladi, das ist Deutschland, Babulja. Und Babulja, hier ist die Küche. Und Onkel Fladi hat gehorcht und die Kabel verlegt, die Wasserleitungen umgeleitet, den Herd herübergeschleppt. Gut möglich aber auch, dass es die Luft aus Sibirien war. Eine Luft mit dem Geruch von Birkenharz in der Sonne. Eine Luft wie eben geschmolzener Schnee. Babulja hatte sie mitgebracht in ihrem Haar, unter dem Kopftuch, in ihren Lungen, ihrem Koffer mit den Töpfen darin. Und diese Luft verrückte die Wände der kleinen Hochhausküche, sodass sie groß wurde und Platz hatte für den Tisch, die Fischdosen und vor allem für die Geschichten, die Babulja erzählte, Valentina, Oma Elsa, Lilly, später auch Felek. Geschichten, denen Vitali, Nelly und ich zuhörten, während wir unterm Tisch saßen und uns von Grigori zeigen ließen, wie man Sonnenblumenkerne im Mund schält. Die Geschichten begannen mit Schwänen und Brennnesseln, gegenüber zu Prinzessinnen in Schlössern aus Eis. Sie machten kleine Abbiegungen Richtung Meer und endeten mit einer Hochzeit. Andere erzählten von schiefen Augen und einem Güterwaggon, von Säcken mit Zement und einem Stempel auf einem Papier. Sie kannten einen rot angemalten Tisch, diese Geschichten, ein Kleid mit einer spitzen Borte und eine getrocknete und in einer Bibel gepresste Blume, die Wunder tat, wenn die Taube um 12 auf dem Giebel des Daches gurrte. Nur dass unser Haus ein flaches Dach hat und weit und breit kein Giebel ist. Nur dieser Tisch und diese Küche, der Mittelpunkt unseres Universums, ein winziger Punkt, um den die Planeten kreisen, die Sterne und Sonnen. Denn kann es Besseres geben, als um einen Ort voller Salbei, Salzgurken, eingelegtem Schaschlik zu kreisen? Einem Ort, an dem die Butter nie ausgeht und an dem Babulja mich auf ihren Schoß zog und mich, wenn ich einnickte, in die bestickte Steppdecke wickelte, in der ich auf der Küchenbank weiterschlief, umgeben von den Stimmen der anderen und dem Geruch nach Mehl und Hefe. Es gibt die eine Geschichte und die vielen. Die eine, wir wanderten aus, wir bauten Häuser, wir waren fleißig und rechtschaffen, dann verfolgt, dann verstreut, dann zurück, fertig. Deutsche aus Russland, sie waren Deutsche und sie sind Deutsche. Die eine, wir waren Russen, aber ohne Bildung, ohne Dostojewski, Tolstoi, Tschaikowski. Dann holte uns Kohl, weil irgendetwas mit einem deutschen Schäferhund. Wir waren undankbar, kriminell und bekamen Geld und Kredite für viel zu große Häuser. Die vielen. Oma Elsa mit ihren deutschen Wörtern und Gewohnheiten des 18. Jahrhunderts. Babulja mit immer noch Sibirien im Haar. Olga eingeheiratet. Onkel Fladi nie eine Gratifikation, weil zu deutsch. Onkel Heinrich Soder, Held der sowjetischen Landwirtschaft. Als Onkel Fladi den deutschen Boden betrat, da war der deutsche Boden ein Stück Asphalt auf dem Flughafen Hannover-Langenhagen. Onkel Vladi hatte seine Aktentasche in der einen Hand und Tante Irina an der anderen, so stieg er die Treppe vom Flugzeug hinunter, eine Stufe nach der anderen, die Füße in braunen Schuhen, gekauft in Novosibirsk. Von Weitem sahen die beiden vielleicht aus wie John F. Kennedy und Jackie, nur die sowjetische Variante für die Hiesigen oder die Russlanddeutsche für uns. Wir werden es nie wissen, denn es war niemand da, der von diesem Moment ein Foto machte. Es ging alles so schnell, Nanuska, ich dachte noch jetzt und dann war es vorbei und jemand rief, gehen Sie weiter und dann das Gepäck. Der deutsche Boden war erst Asphalt, dann Linoleum. Er war ein Bahnsteig, dann eine Straße, ein Lager. Der deutsche Boden war Friedland und die gelben Fliesen bei Aldi. Erst später war er Parkett in kleinen Quadraten, war Teppich, war Weg bis zur Tür des eigenen Hauses. Sogar Waldboden war er und Wiese. Er war aber nie das, was Onkel Vladis Vater versprochen hatte, ein Heimkommen wie in deiner Mutter Schoß, ein Ort ohne Fragen und ohne das Wort Faschisti. Wobei Faschisti waren Onkel Vladi, Tante Irina, Babulja, Oma Elsa, Valentina, Nelly, Vitali und ich nicht mehr. Jetzt waren wir die Russen. Die ersten 30 Jahre etwa waren wir das. Bis einige von uns anfingen, eine Partei zu wählen, die kein Problem hatte mit Faschisti, Putin und dem Gedanken, dass der deutsche Boden mehr war als Asphalt und Wiese. Wir wurden russische Faschisti oder faschistische Russen oder die, die man aufgenommen hat wegen eines deutschen Schäferhundes im Stammbaum und die jetzt. Wie können sie so dumm sein und die wählen? Ich zu Vitali, zu Babulja, zu Nelly, Oma Elsa. Lass die Männer über Politik reden, Nanuschka, Oma Elsa. Haben wir noch Tee im Haus, Kätzchen? Geh schauen für mich, Babulja. Will sie alles glauben, was auf Facebook steht, Nelly. Ach, Nanusch, du kennst sie doch. Vitali, nicht alle sind so, Lilly. Onkel Vladi frag ich nicht. Ich will die Antwort nicht hören. Jede Wohnung in unserem Haus hat einen Balkon. Manche zwei. Sogar Valentina und Vitali haben einen Balkon, dabei wohnen sie im Erdgeschoss. Der Balkon hängt nur wenige Zentimeter über dem Boden, aber er ist da. Vitalis Hanteln liegen auf diesem Balkon und ein Wäscheständer lehnt an der Wand. Auf Felix' Balkon steht ein Ofen, auf Oma Elsas wachsen Geranien. Auf meinem ist nur ein Stuhl, ein Tisch, der Staubsauger. Manchmal trage ich einen Sessel hinaus. Babuljas Balkon ist im Sommer voll mit Pflanzen, eine Palme, ein Drachenbaum, Birken, die aus dem Samen gewachsen sind, die der Wind brachte, Tomatenstauden, natürlich Giersch, auf einem kleinen Regal Petersilie, Dill, Basilikum aus dem Supermarkt, aber mittlerweile groß wie ein Strauch, die Wände hinauf Wein, zwischen all dem ihr Liegestuhl mit den orangefarbenen Blumen auf Frottee-Stoff. Ihr Liegestuhl ist viel älter als ich, es gibt ihn länger, als wir in Deutschland sind. Babulja hat ihn von irgendjemandem geschenkt bekommen, kurz nachdem wir eingezogen sind. Was brauchst du in Liegestuhl, Babulja? Du liegst doch nicht, sagt Oma Elsa. Babulja legt einen Sack Erde darauf, um sich nicht so viel bücken zu müssen. Ihre Hacke, ein Blechlöffel und früher mich. In dem Sommer, in dem Babulja viel schläft und wenn sie wach ist, Bären sieht, sitze ich oft in diesem Liegestuhl. Morgens mit einer Tasse Kaffee in der Hand, abends mit Bier, später Wodka. Kann es sein, dass du zu viel trinkst, Nanusch? Ja, es kann sein, aber ich würde es nicht zugeben, nicht einmal vor Vitali. Der Himmel ist sehr blau in diesem Sommer, auch abends noch. Die Krähen davor wie fliegende Fetzen von verkohltem Papier. Die Buchstaben sind verbrannt, die Geschichten nur noch ein ferner Klang in unseren Köpfen. Der Balkon ist aus Beton wie unser ganzes Haus und er schwankt unter mir, wie unser ganzes Haus schwankt, weil die Erde sich dreht und der Wodka. Der rechteckige Balkon verformt sich. Würde ich mich jetzt weit genug vorlehnen über die Brüstung, dann wäre alles weich und ich fiel in einen Frühling in Sibirien. Aber ich tue es nicht. Jetzt sind wir hier, Babulja. Jetzt sind wir hier, Nanuschkinja, sage ich zu mir selbst. In den Fluren vor unseren Wohnungen stehen kleine Hocker mit Monstera, Grünlilien, Gummibäumen. Wie in den hippen Cafés in der großen Stadt, nur dass weder Babulja noch Oma Elsa noch Felek oder sonst jemand weiß, dass auch Pflanzen in Mode sein können. In den Töpfen Maulwürfe aus Keramik. An den Wänden hängen Puzzlebilder, 1000 Teile Welpenglück, 2000 Teile Sternennacht van Gogh, 5000 Teile Abends am Hafen. Und auf Holzplatten aufgeklebte, verblasste Drucke mit Bildern, vielleicht vom Schwarzwald, vielleicht aus Sibirien. Auf unseren Fußmatten steht Welcome, Home und Mallorca. In jedem Stockwerk riecht es anders. In einem nach Zwiebeln, in einem anderen nach Rauch und Aftershave. Früher haben Babulja, Oma Elsa und Valentina Klappstühle in die Flure gestellt. Auf denen saßen sie, tranken Tee und schauten Vitali, Grigori, Nelly und mir zu, wie wir auf unseren Bobbycars und Dreirädern übers Linoleum flitzten. Heute dürften genau genommen nicht einmal die Schuhe von Vitali auf dem Flur stehen, ganz zu schweigen von den Pflanzenhockern Maulwürfen, Brandschutz. Aber zum Glück sagt der Hausmeister Herr Rappert nichts. Frau Rappert putzt um die Hocker herum, immer dienstags. Wenn ich dann von der Arbeit komme, sind meine und alle Fußmatten an die Wand gelehnt. Welcome home, Mallorca. Ich schließe die Tür auf, gehe hinein, ich ziehe die Schuhe aus. Nie würden wir in Schuhen durch eine Wohnung laufen. Ich kann immer nicht fassen, dass die Hiesigen das tun. Hänge den Anorak an die Garderobe. Ein paar Minuten stehe ich dann nur da mit geschlossenen Augen und warte, dass all die Geräusche und Gerüche und Farben des Tages in meinem Kopf weniger werden. Die Stimmen der beiden Kundinnen, die sich beschweren über den Zustand der Zwiebeln und den der Welt insgesamt. Das Parfüm der Kolleginnen im Pausenraum. Die orangefarbenen Aufkleber auf dem Käse aus dem Sonderangebot, den ich über den Scanner ziehe. Der Hall von all dem wird weniger und weniger, während ich dastehe, weniger und weniger, bis es ganz still ist und ich die Augen wieder öffne. Welcome home, Nanush.
Dankeschön. So bereitest du die Bühne, stellst die Welt, diese spezifische Welt vor, eine Welt aus Küchendüften und Topfpflanzen, stellst die beiden Hauptfiguren vor, Babulja, eine Großmutterfigur und Nanushka, irgendwie die Enkelin im jungen Erwachsenenalter. Wir erfahren dann auch, sie ist Kassiererin bei Real, bei dem Real-Supermarkt. Und es kommt eine Bibel vor, darin steckt eine Blume, wunderwirkende Blume. Und so en passant, wie du das da mit der Bibel und der Blume machst, so kommt da Religion so am Rande vor. Und das wäre jetzt meine Frage an dich. Also wir haben schon gesagt, das waren Wirtschaftsflüchtlinge, aber Mennoniten und Pietisten sind damals ausgewandert, weil es attraktiv war, das Versprechen Religionsfreiheit, freie Ausübung der Religion, dort im Zarenreich leben zu können. Und die haben dann den Kommunismus erlebt, die stalinistischen große Säuberung, wo schätzungsweise 10.000 Russlanddeutsche exekutiert worden sind. Dann das große Schicksalsjahr 1941, wo eine mehr als eine Dreiviertelmillion von Russlanddeutschen sind dann in diese berüchtigten Zwangsarbeitslager gekommen, in Sibirien und Kasachstan. Wir wissen ja, die gibt's bis heute. Das Lager Polarwolf ist ja jetzt durch die Medien gegangen. Da ist Alexei Nawalny zu Tode gekommen. Und dann irgendwann haben sie die Möglichkeit bekommen, nach Deutschland zurückzugehen, nach 200 Jahren, 250 Jahren. Und jetzt wäre meine Frage an dich, welche Religion oder welchen Glauben, sage ich so, welchen Glauben haben diese Menschen mitgebracht, die irgendwann vorher mit der Bibel ausgewandert waren?
Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also die, die ich kennengelernt habe und die dann auch Vorbild waren für die Figuren in meinem Buch, sind evangelisch, sind dann in Landeskirchen gegangen, nachdem sie wieder zurück. Es gibt aber auch baptistische, mennonitische. Und es hat sich auch sehr also während der Sowjetzeit war Religion ja verboten. Und da wurde das dann daheim, also es gab so Dörfer, wo es dann so wie so Frauen, eine Frau gab, so eine Oma, die kannte die Bibel und konnte aber auch so heilen. Also das misst sich dann mit so einer Volksgläubigkeit, ich glaube auch mit orthodoxen Einflüssen, als zum Beispiel das Wasser so eine wichtige Rolle spielt. Vielleicht kennen das manche von euch, dass wenn aus der russlanddeutschen Community Kinder getauft werden, dass es ganz wichtig ist, dass es ein Taufkreuzlein gibt, dass es ins Wasser gelegt wird und so. Also das misst sich, glaube ich. Aber es gibt zumindest bei dieser älteren Generation auch eine ganz starke Bibelfrömmigkeit. Und dann eine mittlere Generation, die das teilweise total vergessen hat. Und jetzt vielleicht wieder eine jüngere Generation, die wieder daran anknüpft, an diese Art von Religiosität. Also es ist auch ganz vielfältig.
Du hast das Stichwort Volksfrömmigkeit genannt. In dem Buch kommt auch eine Schamanin vor mit rotem Kopftuch. Mich würde mal interessieren, als evangelische Pfarrerin, wie stehst denn du zum Schamanismus?
Ja, also ich habe beim Schreiben, also eins, was ja auch ganz, ganz schön war beim Schreiben dieses Buches, war ja, dass ich mal nett Texte geschrieben habe, die mit Armen enden und dass ich auch ein bisschen machen durfte, was ich wollte. Und dann hat mich eben dieses ganze Religiöse und jetzt habe ich ja vorhin gesagt, dass ich gern so einen Hexenbesen hätte. Ich habe selber schon so eine Affinität dazu, dass ich, wenn die Welt so kaputt ist, dass ich gern Hex machen würde und davon wird sie gut. Und wenn man jetzt schreibt, dann darf man ein bisschen, also ich war ja Menschen verpflichtet und deren Geschichten, aber es gibt auch Teile in dem Buch, da war ich niemandem verpflichtet und da habe ich ein bisschen gemacht, was ich wollte und deshalb habe ich dann eben angefangen, auch mich mit diesem sibirischen Schamanismus, mich da so ein bisschen, also ich bin da überhaupt keine Expertin, aber mich da so ein bisschen einzulesen und daraus ist diese Frau mit dem roten Kopftuch entstanden, die ich irgendwie, also die sitzt immer an so einer Bushaltestelle rum und wenn es einem nicht gut geht, geht man einfach dahin und dann redet man ein bisschen mit der und danach geht es einem besser. Und ich finde einfach, dass jeder Stadtteil und jedes Dorf und so sollte einfach so eine Frau mit dem runden Kopftuch haben. Das sollte eigentlich Pflicht sein. Und genau. Und ich kenne auch solche, die das können. Die haben vielleicht kein rotes Kopftuch. Manchmal wohnen die sogar in Einfamilienhäusern. Aber die gibt's ja, diese Frauen. Und genau. Und das war so eine Freude daran. Und ich glaube, meine Affinität zu dieser Art eben hat was damit zu tun, dass mit diesem Unheilsein der Welt und dem Wunsch, dass sie heiler werden soll. Und diesen Wunsch haben ja auch meine Figuren. So und Menschen, die sich mir anvertraut haben, kennen diesen Wunsch einfach auch.
Birgit, wenn man traurig ist, darf man den Kopf auf die Schulter der Schamanin an der Bushaltestelle, so einen Übergangsort, erlegen. Bist du die Schamanin mit dem roten Kopftuch in deinem Buch?
Ich würde mir sehr wünschen, ich wäre so, aber ich habe leider nicht diese Hexen. Begabungen, dass es einem gleich besser geht, aber ich würde es mir sehr, sehr, sehr wünschen. Ja.
Birgit.
Vielleicht gibt es ja noch eine Fortbildung in dem Bereich.
Birgit, dein nächster Leseabschnitt in der Mitte des Buches.
Ja. Moment kurz, 77. Mich in meinen eigenen kleinen Zettelchen zurechtfinden. Ja, ich lese euch jetzt ein bisschen eine kürzere Stelle vor. Da geht es um eine meiner Lieblingsfiguren, nämlich Vitali. Und dann geht es auch noch um Kopftücher. Vitali, sagt Babulja, während sie das heiße Wasser über den Instant-Kaffee gießt, es ist früh am Morgen und ich bin mit dem Aufzug zu ihr hinuntergefahren, im Frottee-Mantel und mit Hausschuhen, die Sonnenbrille auf, damit niemand meine ungeschminkten Augen sieht. Vitali war klein und zart früher. Am liebsten hat er Höhlen aus Kissen und Decken gebaut. Das weiß ich noch, Kätzchen. Du bist manchmal zu ihm gekrochen, wenn deine Babulja arbeiten ging. Ja, es gab dort immer Schokolade. Und Kaubonbons, sie klebten dir abends zwischen den Zähnen. Irgendwann ging ich nicht mehr dorthin. Warum eigentlich? Du gingst in den Hort. Babulja, das war nicht der einzige Grund. Kätzchen, ich wollte, dass du lernst. Du solltest sein wie die Hiesigen und Valentina. Was ist mit Valentina? Du weißt, wie sie ist. Und Vitali? Er wurde ein Mann. Seit dem Tag, an dem Tag haben sie Vitali gejagt. Haben ihm seinen Ranzen weggenommen und die Mütze, die wirklich albern aussah. Sie haben ihn bis vor unser Haus verfolgt. Er klingelte Sturm, den Finger auf den Klingelknopf gedrückt, bis sie ihn wegrissen. Dann stürzte Valentina heraus, die kleine, dünne Valentina mit ihren praktischen Schuhen und Händen und Haaren. Sie griff sich einen von ihnen. Die anderen rannten davon. Sie hielt den einen fest, keuchte und sagte, »Schlag zu«. Und Vitali schlug. Er schlug, bis der Boden vor unserem Haus rot war von Blut. Blut, das Valentina später fortspülte mit einem Eimer voll Seifenwasser. fortschrubbte mit einer Bürste. Danach hat Vitali lange keine Höhle mit mir gebaut. Rezept für ein Mittel gegen Liebeskummer. Eine Handvoll Brennnesselblätter, wenn nicht vorhanden Melisse, wenn nicht vorhanden Pfefferminze, wenn nicht vorhanden Petersilie. Etwas Birkenrinde von der Birke hinter unserem Haus, Kaffeesatz, Wasser aus einem Brunnen in Sibirien, wenn nicht vorhanden Wasser aus der Leitung, am besten eine Leitung im Keller oder in der Tiefgarage so tief in der Erde wie möglich, für später Wodka. Und dann, Babulja? Am besten trinkst du einfach den Wodka, meine Kleine. Iss eine eingelegte Tomate dazu. Die Hunde in unserem Haus sind fast alle winzig. Hochhaushunde mit großen Augen, großen Ohren, kurzem Fell. Sie haben Halsbänder, die im Dunkeln blinken und größer sind als sie selbst. Nur Vitalis Hund ist anders, riesig. Mir geht er fast bis zur Hüfte. Graues Fell, Muskeln so dick wie Vitalis Muskeln, draußen Maulkorb. Vitali hält ihn dann an einer kurzen Leine und selbst die Frau mit dem roten Kopftuch zieht ihre Beine ein wenig zurück, wenn Vitali und der Hund bei ihr an der Bushaltestelle vorbeikommen. Wenn Valentina mit Vitalis Hund spazieren geht, gehe ich ihr aus dem Weg. Wie soll die kleine Valentina diesen großen Hund zurückhalten, wenn er sich nicht zurückhalten lassen will? Warum, frage ich, warum muss es so ein Hund sein, Vitti? Lass mich, Nanusch. Ich habe Angst vor ihm. Das musst du nicht. Du ziehst ihm einen Maulkorb an, natürlich muss man Angst haben. Aber du doch nicht und die anderen sollen sie doch. Der Hund ist das Einzige, was ich an Vitali nicht verstehe. Was ich gerne ändern würde, fast das Einzige. Aber ich weiß, dass das nicht passieren wird. Immerhin ist er kein Schäferhund. Vitali, der lacht. Niemand von uns hat einen Schäferhund. Niemand wird je einen haben. Die Hiesigen denken, wir seien nur hier, weil wir einen deutschen Schäferhund gehabt haben. Ha, 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 ich bin zu müde, ihnen zu erklären, dass wir hier sind, weil Deutschland an uns etwas gut zu machen hatte. Zu müde, vom 5. Punkt im sowjetischen Pass zu erzählen und davon, was es bedeutete, wenn dort Deutsch stand. Vielleicht hat Vitali recht. Und ein Hund mit Muskeln und Zähnen ist das, was man in diesem Land braucht. Die Frau mit dem roten Kopftuch trägt ein rotes Kopftuch. Oma Elsa eines mit bunten Blumen. Es gibt sie in Rot, Pink und Türkis, selten in Gelb. Zu kaufen im russischen Laden. Klein und quadratisch für 5 Euro, groß und mit Fransen für 25 Euro. Oma Elsa hat das Kleine in Türkis, Lilly das Große in Rot, aber nur für die Schultern und nur, wenn sie im Chor Kalinka singt. Babulja hat ein fast durchsichtiges Kopftuch in hellblau mit goldenen Fäden darin. Sie legt es sich auf die Haare, wenn sie betet. Warum, Babulja? Ich früher. So liegt der Himmel auf meinem Kopf, meine Kleine. Kann Gott euch dann besser hören? Gott hört uns immer, Kätzchen, aber ich kann ihn besser hören, so. Was sagt er zu euch? Er sagt, dass meine Minanuschkinja ein kluges Mädchen ist und dass ich mit ihr Waffelnüsse backen soll. Aber zuerst will ich auch das Kopftuch haben, Babulja. Das sollst du, meine Kleine. Und Babulja legt mir das Tuch auf den Kopf. Es war leicht wie ein Nachtfalter. Felix trägt kein Kopftuch. Ich habe eines wie Oma Elsa, aber ich wickle es mir nur ums Handgelenk. So ist es ein buntes Armband und könnte als Modeaccessoire durchgehen. Dabei ist es für mich viel mehr als das. Es erinnert mich daran, woher ich komme. Es wird mich auch noch erinnern, wenn Babulja mich nicht mehr erinnern wird. Als würdest du das je vergessen, sagt Vitali. Und natürlich hat er recht oder auch nicht, ich bin mir nicht sicher. Die Kopftücher der baptistischen Frauen sind sonntags und mittwochs weiß, immer dann, wenn sie in ihre Kirche gehen. Sie binden sie hinter dem Kopf und so sehen sie aus wie die Häubchen von Krankenschwestern in Filmen aus den 50er Jahren. Auf den Fotos, in der Schublade, in Babuljas Schrankwand sind alle Kopftücher schwarz. Auch das Kopftuch von Tante Olinia ist schwarz auf dem Foto. Sie hat am Eingang der Grube gearbeitet, im pfeifenden Wind, sagt Babulja. Ein Wind wie ein Schwert, sagt Babulja. Und ich, damals früher, meinte, das Windschwert zu fühlen, starrte auf die Fotos und auf Tante Olinias Gesicht, vom Wind verschoben, der Unterkiefer wie ausgehakt, die Nase nicht mehr in der Mitte, sondern über dem linken Mundwinkel, im Mund nur noch 3 Zähne. Als hätte jemand dieses Fotogesicht auseinandergeschnitten und falsch zusammengefügt. Als würde es nur zusammengehalten von dem schwarzen und dem Kinn gebundenen Kopftuch. Der Wind war grau gewesen, körnig von Staub und Zement. Und nun Tante Olinias verschobenes Gesicht grau auf dem kleinen Schwarz-Weiß-Foto, das alles war, was wir hatten aus dieser Zeit. Ein Foto und Babuljas Geschichten, die sie nie ganz erzählte, sondern immer nur in kleinen Stücken. Ich fand sie nicht in meinem Geschichtsbuch, nicht in den Büchern der Stadtbücherei. Sie waren nichts, was man hätte aufschreiben können, waren nur Fotos eingelegt in Babuljas Bibel, waren Augen in Kameras gerichtet, waren Stahl, Wind und Schnee. Die Geschichten waren Sonne, Birken und ein Land, das bis ans Ende der Welt reichte. Sie waren Leben und waren Tod. Man konnte sie nur erzählen in Küchen, nur flüstern. Aber ich wusste, sie waren in unsere Körper hineingeschrieben, mit Bleistiften wie Messer, mit Kugelschreiberminen umwickelt mit Schmirgelpapier. Und wie das schwarze Kopftuch Tante Olinias Gesicht zusammenhielt, so hält auch etwas unsere Körper, unsere verschobenen Seelen zusammen. Die Lieder an den Gräbern, Fliegel, Fliegel, die Leoparden aus Porzellan in den immer aufgeräumten Wohnzimmern, ein Messer, Fadenvorhänge, russische Liebesromane und alte deutsche Wörter, alles, was die Hiesigen nicht verstehen. Du übertreibst, Nanusch. Vitali, der mir mit seinem Feuerzeug eine Flasche Bier öffnet, eine Zigarette zwischen seine Lippen schiebt, sie anzündet, dann mir gibt. Nein, tue ich nicht. Warum wohnen wir sonst hier? Ich, die ich an der Zigarette ziehe, sie ihm dann zurückgebe, mit der Hand eine Geste mache Richtung Haus. Wir wohnen hier, weil wir es wollen, weil Babulja hier ist, Valentina, Nelly, Grigori, weil wir hier nicht allein sind, siehst du? Nanusch, siehst du, ist kein Beweis. In dir ist es auch, Vitti. Was ist in mir? Die Trutarmee, die Kolchose, Faschisti. In mir ist Valentinas Schaschlik. Das natürlich auch, das auch. Es ist noch welches da, Nanusch. Ich kann's dir warm machen. Vitali, der meine Hand nimmt, ich, die weiß, dass er doch versteht.
Nun ist aus der Bibel noch etwas anderes zum Vorschein gekommen, ein Bild der Tante aus den Zwangsarbeitslagern, die fast entstellt ist von diesen brutalen Bedingungen da. Und es taucht auf diese bruchstückhaften Geschichten. Ich kenne das von meiner eigenen Oma, die Krieg erlebt hat, bruchstückhafte Geschichten, nur erzählbar in Küchen, auch das kenne ich, eigentlich so zwischen Tür und Angel und dann schnell weglaufen. Und da kommt man auf diese Trauma-Ebene, Menschen, die Krieg und Gewalt erlebt haben. Da ist so viel verdeckt, so viel nicht sagbar. Und für mich ist in dem Buch ein Schlüsselsatz tatsächlich dieser, wie mit Messern oder Schmirgelpapier ist das eigentlich das Schweigen in die Körper der Enkel eingeschrieben, eigentlich die Geschichten, die man ihnen gar nicht erzählen kann. Da ist man bei dem transgenerationalen Trauma. Und ich würde dich fragen, Birgit, in deiner Arbeit jetzt als Pfarrerin auch mit diesen Menschen, was hast du gelernt über dieses Fortwirken von Trauma über die Generationen hinweg?
Ja, ich habe schon gelernt, dass es nicht weggeht. Also, das wissen wir ja alle. Das kennen wir aus unseren Familien oder kennt vermutlich jeder. Oh, vielleicht doch selbst in der Schweiz, die ein beschützterer Ort vielleicht in Europa war, dass Dinge sich weiter vererben und dass irgendwie was bleibt und eine spätere Generation erst anfangen kann, darüber zu sprechen. Ich habe aber auch gelernt von diesen Menschen, dass man dennoch überleben kann. Also dass es passieren schreckliche Dinge, über die nur bruchstückhaft gesprochen werden kann. Und dennoch sind Menschen noch da und haben Freude am Leben und können andere Menschen lieb haben und können für andere sorgen. Und das finde ich eben das Wunderbare, also die, so lutherisch gesprochen, das Evangelium dabei, dass es geht. Und gleichzeitig meine Traurigkeit natürlich, als ich das Manuskript abgegeben habe, das war an dem Wochenende, nachdem Putin die Ukraine endgültig angegriffen hat und ich dachte, jetzt werden die neuen Traumata produziert und die jetzt da sind, deren Kinder und Enkel werden noch daran zu leiden und zu knabbern und das zu bearbeiten haben, das ist schon, das ist das andere, das sehr traurige. Das ist nicht einfach mit einer Generation. Das ist nicht mit denen stirbt, denen es angetan worden ist, sondern dass es länger bleibt.
Kriegsenkel, das ist ja heute ein großes Thema auch. Die Enkelgeneration schaut da genauer hin. Die Kinder sind oft noch solidarisch mit ihren Eltern, die Schlimmes erlebt haben und belangen die nicht, lassen sie, akzeptieren das Schweigen. Aber die Kriegsenkel merken, wir wollen das aufarbeiten. Ich bin da eigentlich nicht so pessimistisch. Ich denke, wenn man hinblickt, dann wird sich doch das auch auflösen können.
Ja, ich glaube schon, mit Gottes Hilfe, dass Dinge heil werden können. Aber ich habe das auch sehr lange geglaubt, also auch die Wahrheit wird uns frei machen. Und das ist so ein Satz, der mir ganz wichtig ist aus der Bibel. Und wenn wir hingucken und wir ehrlich sind, wenn wir teilen, dann können Sachen heil werden. Das ist auch ein fester Glaube von mir. Und gleichzeitig kann man das aber nicht von jeder Generation verlangen. Oder also ich glaube, dass die Dinge Zeit brauchen, bis sie erzählt werden können, bis sie hervortreten dürfen. Ich glaube, das müssen wir, die wir so therapeutisch und so, die wir alle so therapiert sind und das so geübt haben, über diese Sachen zu sprechen, uns immer wieder sagen, dass es auch ein Privileg ist, dass wir jetzt in einer Generation und in einer Zeit leben, wo das möglich ist und wo es Orte dafür gibt und nicht andere Menschen zu schnell damit überfordern. Sage ich zu mir selber auch, weil ich das vielleicht manchmal von Leuten zu sehr erwarte auch. So.
Lass uns noch ganz kurz was zu dieser Chiffre Sibirien sagen. Die kenne ich so auch aus, ich bin in Österreich aufgewachsen, so die Älteren, die Großelterngeneration, die haben das so, wie soll ich sagen, das war so aufgeladen. Sibirien als so der Inbegriff eigentlich des Schreckens. Du erzählst ja dieses Buch aus der Ich-Perspektive einer jungen Russlanddeutschen und bist eigentlich damit konfrontiert, dass das nur bruchstückhaft erzählt wird. Du weißt in dem Buch ja auch nicht so genau, was in Sibirien passiert ist. Du hättest das recherchieren können. Es gibt viel Literatur über Gulags, die ich auch alle nicht gelesen habe.
Es gibt sehr wenig Literatur über Trut. Also die Trutarmee war das Arbeitslager, in dem vor allem russlanddeutsche Leute eingezogen wurden. Aber Finnisse und also diese ganzen Minderheiten in der Stalinzeit, die nicht richtig russisch, nicht richtig sowjetisch waren. Und es gibt erstaunlich wenig Literatur bisher dazu. Also
ach ja?
Auch das ist in der Forschung noch relativ. Ja. Aber es kommt gerade. Aber ja. Aber sag weiter, ich habe dich
gesprochen. Ich habe selber im Verwandtenkreis Leute aus Lettland und die sind ja wie die Russlanddeutschen auch in diese Lager gekommen, oft Frauen und Kinder. Und da ist aber das Gleiche, dass die Nazis als, wie soll ich sagen, als Hoffnungsträger gesehen haben, das müssen wir ja dazu sagen. Und da habe ich etwas zugespielt gekriegt, einen Brief, tatsächlich in dem Fall die Cousine meiner Halbtante, die da hingekommen sind. Und ich habe immer gedacht, da hat man Kost und Logis, die Erwachsenen müssen halt Zwangsarbeit machen mit den Häftlingen gleichzeitig. Aber das war mein Aha-Erlebnis jetzt, als ich diesen Text bekommen habe. Die haben gehungert. Die Kinder haben Kartoffelschalen erbettelt, der sibirische Frühling, der explodiert ja, da ist alles da, da gibt es dann Beeren und man findet Sachen, aber der Winter ist unendlich lang. Und da gibt es tatsächlich die Schilderung, dass die in einem Erdloch gelebt haben. Das hatte eine Tür, hatte einen Kamin und nachts war da ein Rudel mit 20 Wölfen, die da oben heulten und einfach rochen, das sind Menschen. Also das ja. Waren so Situationen, wo sich diese Verbanden wiedergefunden haben.
Ja.
Und nicht vor 200 Jahren, sondern in den 1940er Jahren.
Ja, und also die über 16 sind alle in diese Trutarmee eingezogen worden und die Kinder sind dann teilweise allein zurückgeblieben. Und solche Sachen, wie du jetzt erzählst, ich habe da auch eine Szene in meinem Buch, die ist so, dass ich die aber nicht vorlesen kann, glaube ich. Also ich für mich. Aber eigentlich habe ich es dafür geschrieben, aus so einer Erfahrung, weil das war einfach, das haben die Leute einfach beim Beerdigungsgespräch so nebenbei gesagt. Und ich saß auf diesem Sofa und dachte, Moment, was hast du gerade gesagt? Du hast gerade gesagt, dass der, den ich morgen beerdige, dass dem seine Mutter in einer Art KZ war und dass er mit 8 seine kleine Schwester in einem Wald beerdigt hat, alleine. Und so, also so, und das sind deine Nachbarn und du weißt nichts davon. Und im jetzigen Russland ist es ja auch was, worüber überhaupt gar nicht gesprochen wird, natürlich. Also Stalin wird ja wieder zurück auf den Thron gehoben gerade und Putin ver... Ich sage nicht, dass Putin vollkommen gleich handelt wie Stalin, aber dieses, es darf nicht besprochen werden, Menschen verschwinden einfach, man lässt Menschen im Unklaren und so. Das sind alles genau die gleichen Methoden, die immer noch so sind, ja.
Lies uns bitte den letzten Abschnitt vor.
Kommt ein bisschen Frühling für euch. Den Bäumen ist es gleich, wo sie blühen, ob bei uns zwischen den Müllsäcken, Hochhäusern, dem Sperrmüll und der Geschichte des Mannes, der wie ein wildes Tier geworden war und dessen Familie ihn an eine Heizung gekettet hatte, oder drüben in den anderen Stadtteilen mit den Vorgärten und Carports. Die Bäume blühen einfach. Ihr Duft fällt schon morgens durch das gekippte Fenster in Babuljas kleine Küche, in die von Felek, zwei Stockwerke darunter, in meine und in die von allen anderen. Er mischt sich mit dem Geruch von Kaffee. Babuljas Kaffee aus Instantpulver, ich hoffe nur, sie verbrüht sich nicht die Hand, zittrig wie sie ist, ich hoffe nur, die Zeitschaltuhr schaltet den Herd ab, ich und Lillys aus dem neuen Kaffee-Vollautomaten. Ich mache mir Mokka mit dem Cespe, mit dem roten Stiel, den Felek mir geschenkt hat. Er kocht über und das Kaffeepulver verglüht auf der heißen Herdplatte, Blüten aus Feuer. Dann schenke ich ihn in die Tasse mit dem Sprung und trinke ihn im Stehen auf dem Balkon. Lehne mich gegen die von der Frühlingssonne wärmer werdende Betonwand. Das Blühen der Bäume, ihr Duft, ein Kleid, eine Krone, unsichtbar auf den Köpfen all der Frauen im Haus, die in diesem Moment Kaffee kochen. Ein Leuchten auch noch durch ungeputzte Fenster, so einfach wie der Frühling einfach ist, und das kleine Einmaleins. Es war Frühling, meine Kleine, ein Frühling, in dem die Blumen schon blühten, als wäre Sommer. Wann war das, Babulja? Damals, als ich aus dem Zug stieg, Friedland. Was hattet ihr dabei? Ich. Was noch? Ein Koffer. Was war drin, Babulja? Kleider, ein Kissen für die Reise, der Stern aus grünem Plastik, der Brief deines Urgroßvaters. Der in eurer Bibel liegt? Ja. Die Bibel auch? Ja, die auch. Und Töpfe. Töpfe? Dachtet ihr, es gäbe keine Töpfe in Deutschland? Nicht solche wie die in Sibirien. Aber ihr hattet doch gar keine Küche. Zuerst nicht. Oh, das war ein Frühling, meine Kleine. Die Sonne so warm, der Bahnhof so sauber, das Lager auch. Und im Laden gab es alles. Grigori rief, da ist Fleisch, wir müssen alles kaufen. Er war ein Kind. Warum wollte Grigori alles Fleisch? Er dachte, es wäre wie in Russland, dass man am nächsten Tag nichts mehr da ist. Wir sind jeden Tag in den Laden gegangen und immer waren alle Regale voll. Es war wie Zauberei, mein Kätzchen. Babulja hatte den einen Koffer, Lilly noch weniger Gepäck, als erlaubt war. Oma Elsa hatte noch eine Kiste, gezimmert aus rohen Brettern. So ganz graub, Nonuschka, ich habe mir in Spreisel eingezogen. Wie groß war sie? Wie ein Tiefkühltruhe. Darauf mit schwarzer Farbe geschrieben, BRD, Friedland, Grenzdurchgangslager. Die Kisten kamen mit extra Waggons. Wie habt ihr eure wiedergefunden? Mir hatte in Zettel natürlich, man durfte sie erst holen, wenn man eine Wohnung hätte. Später waren die Kisten verboten, nur noch Handgepäck erlaubt. In den Kisten sind gewesen Pfannen, Fotoalben, Regale, Klaviere, Heiligenfiguren, in Handtücher eingepackte Zeugnisse von denen, die nicht legal gekommen sind und sie deshalb nicht mitnehmen konnten. Aber in Deutschland wollte niemand unsere Zeugnis. Denk auf Olga, war eine Ingenieurin, jetzt tut sie Putze. Spielzeugautos, Geschirr, Sessel, Wäscheständer, ein Grabstein. Friedland ist eine Reise. Ein Bahnhof, Gleise, Felder, kein Ort. Friedland ist ein angehaltener Film. Ein Standbild mit bunten Kopftüchern, Koffern, Taschen, Kinderwegen, einander in die Arme fallende Liebende, Schlange stehen in der Sonne, Durchgangslager, Warteraum. Zwischen Trottoir und Straße wächst Gras, eine Blume auf dem Felde. Geht der Wind darüber, ist sie nicht mehr da. Wie lange wart ihr dort, Babulja? 10 Tage, meine Kleine, wir konnten ja zu Onkel Vladi. Auf der anderen Seite der Straße Häuser, mit Gärten ringsum, ein Schneewittchen im Rosenbeet, eine Deutschlandfahne neben einem Maulwurf in Latzhose. etwas an den Dächern der Häuser sagt, dass die darin auch nicht schon immer da waren. Die Dächer sind ein klein wenig zu spitz, die Gärten ein klein wenig zu ordentlich, der Zaun etwas zu verschnörkelt. Auf der anderen Seite die Kirche. So eine Kirche hatte ich noch nie gesehen, meine Kleine, aus Backstein und kaum ein Gold mehr wie unser Haus jetzt. Drinnen eine bunt bemalte Maria mit Kind auf dem Arm, links und rechts an die Wand geschraubt, kleine Engel erstarrt im Flug. Hinter meinen Lidern Babulja mit mir auf dem Arm, ihr brauner Rock, ihr Kopftuch mit dem Blumenmuster, der kleinen goldenen Kante. Ein Standbild auch das, bis der Film wieder anspringt. Eine Reise, kein Ort. Ich blätter ein bisschen. Vielleicht hätte ich es wissen können, vielleicht hatte es sich längst angekündigt, vielleicht ist es aber auch über Nacht passiert. Babulja kann nicht mehr über den Rand der Badewanne steigen. Erst hat sie nur meine Hand zum Festhalten gebraucht, dann meine Schultern, um die sie ihren knochigen Arm legte, dann, Lilly zeigt es mir, sie hat es bei ihrer Ausbildung im Altenheim gelernt, meine Arme unter ihren Achseln, Hebelwirkung, ihr Rücken gegen meinen Oberkörper gelehnt. In der Badewanne steht ein Hocker aus gelblich gewordenem Plastik. Darauf setzt sie sich. Oder ich setze sie. Ihr Körper ein heller Fleck gegen die bräunlichen Fliesen. Ihre Haut so weich und nur am Rücken glatt. Die Wirbelsäule tritt hervor wie eine Gebirgskette oder wie die Reste eines Zackenkamms. Die Schulterblätter wie Flügel. Als wäre Babulja einmal ein Drache gewesen. Als wären wir alle Fabelwesen, Tiere, die in keinem Lexikon klassifiziert sind. Und je älter wir werden, desto mehr kann man es sehen. Ich stelle das Wasser an, prüfe die Temperatur. Babulja beugt den Kopf nach unten und ich lasse das Wasser über ihren Rücken laufen. Sie macht kleine, wohlige Geräusche. Ich gebe ihr einen Waschlappen. Für eure Augen, sage ich, damit keine Seife hineinkommt. Ach, Kätzchen, sagt sie. Und natürlich mache ich das Wasser aus, während ich Babuljas lange, dünne Haare einschamponiere, denn wir müssen sparen, findet Babulja. Das Shampoo riecht nach Lavendel, das Duschgel nach Rosen und ich verrate ihr nicht, dass es nicht vom Real ist, sondern teurer war. Macht Babulja. Mein Kätzchen, wie schön das ist. Und für einen Moment denke ich nicht an morgen, nicht an übermorgen. Nicht daran, dass es mir bald nicht mehr gelingen wird, sie alleine über den Badewannenrand zu hieven. Dass ich Lilly werde um Hilfe bitten müssen oder Felek oder Vitali, am liebsten Vitali, aber das wird Babulja nicht gefallen. Für einen Moment denke ich nicht daran. Dann wasche ich ihr die Haare aus, sie macht ihren Rücken so gerade wie möglich, hebt ihre Brüste an, damit das warme Wasser auch dorthin kommt. Lilly sagt, wir könnten eine Pflegestufe für Babulja bekommen, aber ich möchte nicht. Denk an das Geld, sagt Lilly, aber ich möchte nicht. Möchte nicht, dass eine vom Amt in Babuljas Wohnung kommt, womöglich sieht, dass der Joghurt im Topf einen grün-grauen Schimmelrand hat, dass sich an der rosa Satordecke überm Bett die Franzen lösen, dass das Klo verstopft ist, weil Babulja versucht hat, ihre Windel hineinzuwerfen oder sonst irgendetwas, das passiert ist und ich nicht rechtzeitig bemerke. Früher, sage ich zu Vitali, früher war immer alles blitzblank bei Babulja, weißt du noch? Wenn sie kochte, spülte sie zugleich, wischte die Arbeitsfläche sauber, kehrte den kleinen Schleier aus Mehl auf dem Boden zusammen, die Gläser mit den eingelegten Gurken standen in Reih und Glied, die Kissen auf dem Sofa waren in Paradestellung, meine Schulhefte lagen auf einem Stapel wie mit dem Lineal abgemessen, die Armaturen im Bad glänzten und es roch dort immer ein wenig nach Essig, Tosca und Domestos. Eine Ordnung der Tage, der neuen, alten, alten, neuen Heimat, ein Beweis unseres Deutschseins. Ich blätter noch ein bisschen, jetzt letzter Schluss, könnt ihr noch? Es ist ein Trost zu wissen, dass Babulja in ihrem Bett liegt und schläft, wie nur Kinder und Alte schlafen, tief und fest. Ein moosbewachsener Stein am Grunde eines leeren, feuchten Brunnens. Ein Trost ist, dass sie mir gezeigt hat, wie man die Varenike klebt, dass meine Hände es nicht vergessen werden. Ein Trost sind die Krähen, am meisten die eine, die vor uns auf dem Bürgersteig pickt, näher kommt und mich anschaut mit einem Auge, die Glück bringt, obwohl es doch anders heißt. Mich anschaut, während ich neben der Frau mit dem roten Kopftuch sitze, während ich weine vor Erschöpfung oder Müdigkeit oder Alleinsein, ein Moment des Verstehens. Schwarz gefiedertes, glanzäugiges, heißer, krächzendes Verstehen. Ein Trost ist der Schatten unseres Hauses und überhaupt, dass es Häuser gibt. Aufzüge, Müllschlucker, Schrankwände, alles, was die Welt in einer zumindest zeitweisen Ordnung hält. Ein Trost ist fällig, die diese Ordnung erhält, wischt, staubsaugt, bügelt, das Altglas wegbringt, die Kissen in Reih und Glied auf die Sofas stellt, jeden Tag in anderen Wohnungen, immer wieder von vorn. Eine Kriegerin gegen Staub, Dreck und Verzweiflung. Man müsste die Putzfrauen bezahlen wie Vorstandsvorsitzende oder wie Diplomaten. Niemand weiß mehr über dieses Land als Sie.
Danke, Birgit. Jetzt ist aus der Bibel noch was zum Vorschein gekommen. Der Brief des wahrscheinlich verschollenen Urgroßvaters. Und mir gefällt das so, weil in dem Buch die Bibel wie so ein Koffer ist. Da ist alles, was emotional aufgeladen ist, was wichtig ist, transgenerational sogar, deponiert in diesem Bibelkoffer. Ich möchte auf eines aber nochmal ein bisschen hinweisen, um zu verstehen, warum so ein Buch so lange nicht geschrieben wurde. 2002 ist ja Im Krebsgang von Günter Grass herausgekommen. Das war damals eine riesen Diskussion, weil der Schriftsteller Günter Grass in diesem Buch Deutsche aus der damaligen Zeit als Opfer beschreibt, nämlich das Schiff Gustloff, das untergegangen ist, beschossen wurde und wo sehr viele deutsche Flüchtlinge damals gestorben sind. Aber weil durch diese deutsche Nazi-Geschichte, dass diese deutschen Opfer Geschichten, die waren nicht erzählbar. Das war auch wichtig nach dem Krieg, diese Identifikation als Täter, um das aufzuarbeiten, was geschehen ist und um wieder in die Völkergemeinschaft zu integriert zu werden. Aber ein Nebeneffekt war, dass deutsche Opfergeschichten nicht mal in der Literatur erzählbar waren. Und ich denke, das ist etwas, was du auch mit diesem Buch durchbrichst und was auch gewagt ist, weil lange hat sowas automatisch eigentlich einen Revisionismus-Vorwurf einem eingebracht.
Ja, und die Bücher, die jetzt entstanden sind, sind eben nicht revisionistisch und meins auch nicht. Also kommen eher aus einer linken Perspektive, würde ich sagen. Also wenn so. Ich glaube, es ist vielleicht was Doppeltes. Einerseits das ist auch vielleicht auch zu Recht, also ich finde auch zu Recht nicht der Fokus auf der deutschen Opfergeschichte war. Und zum anderen natürlich, dass der deutschsprachige Literatur oder der deutsche Literaturbetrieb ja sehr lang einfach von männlichen deutsch-deutschen Stimmen geprägt war. Und migrantische, postmigrantische Literatur jetzt ja erst in den letzten Jahren irgendwie so ein Erfolg, also so aufsteigt in das Feuilleton und so, also mit Leuten wie Sascha Stanisic oder jetzt auf der Longlist Ösiri und diese vielen, also dass erst jetzt sozusagen dieser schon sehr weiße männliche deutsch-deutsch Literaturbetrieb vielleicht auch andere Stimmen zulässt und andere Geschichten. Ich glaube, das ist so was Doppeltes. Es gibt ja schon auch so ein... Oh, das habe ich mit meiner Beschäftigung mit russlanddeutscher Geschichte auch gelernt, dass es ja auch so ein Antislawismus einfach gibt. Das ist so, dass auch wie ein Rassismus gegen osteuropäische Menschen, die dann sehr schnell irgendwie in Klischeeschubladen gesteckt werden und so weiter. Also da fängt auch die Community an, sich da in diesem größeren Zusammenhang zu sehen, auch als Teil von einer postmigrantischen Erzählgemeinschaft sozusagen. Und ich bin ja jetzt, stehe am Rand und so, ja.
Und erzählen können ist schon Teil der Heilung, würde ich sagen, für diese Art von Wunden.
Ja, das glaube ich auch. Also Sprache dafür finden, ja.
Und einen Beitrag leistest du mit, bis wir weit werden.
Danke, Johanna.
Danke dir. RevLab.